Liebe Glaubensfreunde, wir wollen heute über eine besondere Geschichte nachdenken. Aber zuerst möchte ich ein Zitat bringen, welches mich oft berührt hat. Und wir lesen gemeinsam ein Zitat einer berühmten Autorin aus dem 19. Jahrhundert. Und es heißt wie folgt: Das größte Bedürfnis dieser Welt sind Menschen, die sich weder kaufen noch verkaufen lassen. Menschen, die in ihrem Innersten treu und ehrlich sind. Menschen, die sich nicht scheuen, die Sünde beim Namen zu nennen. Menschen, deren Gewissen so treu zur Pflicht steht wie die Nadel zum Pol. Menschen, die für das Rechte einzustehen vermögen, auch wenn der Himmel einzustürzen drohte. Wenn wir über solche Männer und Frauen nachdenken, die nicht gekauft oder verkauft werden können, was haben wir da für Menschen im Kopf? Welche Qualitäten und Eigenschaften sollte man besitzen, nicht wahr? Natürlich nicht korrupt sein, man redet die Wahrheit, unbestechlich, integer oder man besitzt Integrität, man handelt nach Prinzipien, faires Handeln und faires Urteil, man schwimmt nicht immer mit der Mehrheit, nur weil es die Mehrheit ist, sondern man richtet sich nach dem Recht aus und so weiter und so fort. Und warum ist es das größte Bedürfnis? Und es steht geschrieben, weil es so selten zu finden ist auf dieser Erde. Es gibt eine unglaubliche Geschichte im Wort Gottes, die mich schon als kleinen Jungen, die mir schon sehr unfair vorkam, ungerecht vorkam und mich innerlich eigentlich oft aufwühlte. Lange habe ich sie nicht verstanden und gehofft, die Welt wäre nicht so. Es ist eine Geschichte, die für uns heute viele Parallelen hat und sich eigentlich im Grunde immer wieder wiederholt. Die Geschichte in der Bibel hat zu tun mit Geschäftsangelegenheiten, mit ehrlichen und unehrlichen Menschen, mit Unterdrückung und, ja, Verschwörung, Lüge, ja, bis hin zum Mord. Aber sie hat auch zu tun mit Integrität, mit Identität, mit Ehrlichkeit und mit nicht zum Verkaufen. Wir lesen zusammen in 1. Könige 21, 1 bis 16. Und es geschah nach diesen Ereignissen, Naboth, der Jezreel litt, hatte einen Weinberg in Jezreel neben dem Palast Ahabs, des Königs von Samaria. Und Ahab redete mit Naboth und sprach: Gib mir deinen Weinberg. Ich will einen Gemüsegarten daraus machen, weil es so nahe an meinem Haus liegt. Und ich will dir einen besseren Weinberg dafür geben. Oder, wenn es dir gefällt, will ich dir Geld dafür geben, so viel er wert ist. Aber Naboth sprach zu Ahab: Das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich dir das Erbe meiner Väter geben sollte. Da kam Ahab heim, missmutig und zornig um des Wortes willen, das Naboth, der Jezreelit, zu ihm gesprochen hatte. Ich will dir das Erbe meiner Väter nicht geben. Und er legte sich auf sein Bett, wandte sein Angesicht ab und aß nichts. Da kam eine Frau Isabel zu ihm hinein und redete mit ihm: Warum bist du so missmutig und isst nichts? Und er sprach zu ihr: Ich habe mit Naboth, dem Jezreeliten, geredet und zu ihm gesagt: Gib mir doch deinen Weinberg um Geld, oder wenn es dir lieber ist, will ich dir einen anderen dafür geben. Er aber sprach: Ich will dir meinen Weinberg nicht geben. Da sprach seine Frau Isabel zu ihm: Zeige jetzt, dass du König über Israel bist. Steh auf und iss etwas und sei guten Muts. Ich will dir den Weinberg Naboths, des Jezreeliten, verschaffen. Und sie schrieb Briefe an in Ahabs Namen und versiegelte sie mit seinem Siegel, und sie sandte sie an die Ältesten und die Edlen, die mit Naboth zusammen in seiner Stadt wohnten. Und sie schrieb in den Briefen Folgendes: Ruft ein Fasten aus und setzt Naboth oben an unter dem Volk und setzt ihm gegenüber zwei Männer, Söhne Belials, die gegen ihn Zeugnis ablegen und sagen sollen: Du hast Gott und dem König geflucht, und führt ihn hinaus und steinigt ihn, damit er stirbt. Und die Männer seiner Stadt, Die Ältesten und die Edlen, die in seiner Stadt wohnten, taten, wie Isabel ihnen aufgetragen hatte, wie in den Briefen geschrieben stand, die sie ihnen zugesandt hatte. Sie ließen ein Fasten ausrufen und setzten Naboth oben an unter dem Volk. Da kamen die beiden Männer, die Söhne Belials, und traten gegen ihn auf und legten Zeugnis ab gegen Naboth vor dem Volk und sprachen: Naboth hat Gott und dem König geflucht. Da führten sie ihn vor die Stadt hinaus und steinigten ihn, so dass er starb. Und sie sandten Botschaft zu Isabel und ließen ihr sagen: Naboth ist gesteinigt worden und ist tot. Und es geschah, als Isabel hörte, dass Naboth gesteinigt worden und tot sei, da sprach Isabel zu Ahab: Steh auf und nimm den Weinberg Naboths des Jezreeliten in den Besitz, den er dir nicht um Geld geben wollte, denn Naboth lebt nicht mehr, er ist tot. Als nun Ahab hörte, dass Naboth tot war, da machte er sich auf, um zum Weinberg Naboths des Jezreeliten hinabzugehen und ihn in Besitz zu nehmen. König Ahab war in diesen Tagen ein sehr reicher Mann. Er war nicht nur der Leiter von ganz Israel, er besaß auch zwei Paläste, einen in Samarien und einen in Jezreel. Er war auch ein mächtiger Mann, machtbesessen, politisch, religiös, aber unaufrichtig, ökumenisch eingestellt und diente auch anderen Göttern. Er tat, was Gott missfiel. Doch als Investor und Grundstücksentwickler dachte er sich: dieses Land hier gefällt mir so gut, dies möchte ich gerne haben. Und er machte doch eigentlich ein faires Angebot, oder? Herr Naboth, sagte er im Vers 1, ich brauche dieses Land für einen Gemüsegarten. Und zweitens, es ist direkt an meinem Palast. Die Nähe ist also sehr praktisch für mich. Und drittens, ich tausche es für ein besseres Land. Oder viertens, ich gebe dir Geld, ich kaufe es ab, so viel es wert ist. Naboth hat sich das angehört und gab ihm eine unmissverständliche Antwort. Was lesen wir im Vers 3? Das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich dir das Erbe meiner Väter geben sollte. Frage: Warum hat Naboth nicht verkauft? Es schien doch so ein gutes Angebot vom König Ahab zu sein, oder? War Naboth einfach nur stur? So ein verschrobener alter Landwirt, der einfach nicht wollte oder Ahab nicht mochte? Drei Gründe möchte ich anführen, die dagegen gesprochen haben, es zu verkaufen. Erstens, seine Identität. Wie wird Naboth im Kapitel immer wieder genannt? Naboth der Jezreelit. Viermal. Naboths Identität war mit diesem Land stark verwurzelt. Es war sein Land. Deswegen hieß er ja Naboth der Jezreelit. Wenn man sein Land ihm weggenommen hätte, dann wäre er nicht mehr Naboth der Jezreelit. Ihm war seine Identität, wo er herkam, völlig wichtig. Es gab sicher viele Naboths in Israel, aber nur einen Naboth den Jezreeliten. Unser Name spricht für unsere Identität. Seine Identität war nicht zu verkaufen. Zweitens, das Erbe seiner Väter. Das Land war nicht nur zufällig sein alleiniger Besitz. Nein, seine Vorfahren, die Väter, die besaßen bereits das Land und die Familie besaß es mit ihm. Und nach ihm, die Generationen, sollten es auch besitzen. Für ihn war das Land mehr als nur ein Weinberg. Es war die gesamte Geschichte seiner Familie und seiner Väter. Das Erbe ist nicht zu verkaufen. Drittens, der Weinberg hatte auch was zu tun mit seiner geistlichen Integrität. Er sagt ja, das lasse der Herr fern von mir sein. Oder der Herr verbietet es mir. In anderen Worten, er sagt, dass das Land vom Herrn gekommen ist und es Gott nicht recht sein kann, es zu verkaufen. Was hat Gott damit zu tun? Ja, Gott hat es verboten. Lesen wir mal in 3. Mose 25, 23. Ihr solltet das Land nicht für immer verkaufen, denn das Land gehört mir und ihr seid Fremdlinge und Gäste bei mir. Damit nicht ein Erbteil der Kinder Israels von Stamm zu Stamm übergeht, sondern jeder unter den Kindern Israels soll an dem Erbe des Stammes seiner Väter festhalten. Das heißt, es gab da nicht so einfach einen Immobilienmarkt, wo man die Grundstücke und Immobilien so locker verkauft hat, nicht wahr? Das Land wurde als eine Art Vermächtnis im Familienbesitz gehalten. Warum? Hat Gott hier vielleicht einen Missbrauch verhindern wollen? Ja, Gott hat in seiner Voraussicht gesehen, dass es mal Reiche und Arme geben wird. Selbst der niedrigste Diener sollte seine Rechte am Land behalten. Und selbst wenn er unter extremen Umständen doch verkaufen musste, dann wurde sein verlorenes Land automatisch in dem Jubeljahr wieder Eigentums des wahren ursprünglichen Besitzers. Zweitens, Gott wollte ihnen klarmachen, dass er der Besitzer ist und wir, die Menschen, nur Verwalter sind. Eine wichtige Lehre auch für uns heute, nicht wahr? Wir sind nur Verwalter und alles, was wir besitzen, gehört Gott. Er ist der wahre Besitzer. Aber zurück zur Geschichte. Zur eigentlichen Tragik dieser Geschichte. Naboth also hatte Prinzipien. Er traute sich auch ein Nein zum König zu sagen. Er war nicht zu kaufen. Er wollte lieber Gott gehorchen als Menschen. Brauchen wir nicht auch solche Menschen heute? Menschen, die die Wahrheit nicht für ein Stück Brot verkaufen oder für einen Posten in der Firma oder gar in der Gemeindestruktur, für Geld oder für Popularität? Männer und Frauen, die keine Kompromisse dann eingehen, wenn es um Recht und Unrecht geht, nur weil die Mehrheit anders denkt? Naboth war nicht zu kaufen gewesen. Naboth stand für Prinzipien und Treue zur Wahrheit. Wie anders Ahab, der untreue König Israels. Was sagt die Bibel über ihn im Vers 25? Und wir lesen das mal kurz gemeinsam. Gar niemand war wie Ahab, der sich verkauft hatte zu tun, was böse war in den Augen des Herrn, wozu seine Frau Isebel ihn anstachelte. Nicht wahr? Und wir lesen dann im Vers 4, haben wir ja gelesen, Ahab war missmutig und zornig, wie ein kleines Kind, welches seinen Willen nicht durchsetzen konnte. Wenn einem der Wunsch verwehrt wird, dann ist man einfach beleidigt und spielt das Opfer. Das ist eigentlich reiner Egoismus. Isebel, die Tochter El-Baals, des Königs der Zidonier, war ja seine Frau. Sie war eine Priestertochter des Baals. Offensichtlich hatte sie die Hosen zu Hause an, wie man heute so schön locker sagt. Während er beleidigt schmoll, zeigt sie ihm, wo es lang geht und denkt sich eine Verschwörung gegen Naboth aus, die es aber in sich hat. Nur eine Verschwörungstheorie? Nein. Nein. Das war Realität. Wir lesen weiter im Vers 5 bis 7. Da kam seine Frau Isebel zu ihm hinein und redete mit ihm, warum bist du so missmutig und isst nichts? Und er sprach ja zu ihr, ich habe mit Naboth, dem Israeliten, geredet und ihm gesagt, gib mir einen Weinberg für Geld oder für was anderem. Aber er wollte nicht. Da sprach seine Frau Isebel zu ihm, zeige jetzt, dass du König über Israel bist. Steh auf und iss und sei guten Mutes. Ich würde dir den Weinberg Naboth des Israeliten verschaffen. Ich, sagt sie, Isebel, ich will es dir verschaffen. Spätestens hier hätte er sagen müssen, nein, das geht nicht, Frau. Aber er tat es nicht. Seine beleidigten Gefühle herrschten über ihn. Und wenn wir Vers 8 weiterlesen, da heißt es ja, sie schrieb Briefe in Ahabs Namen und versiegelte sie mit seinem Siegel. Also auch Betrug natürlich. und sie sandte sie an die Ältesten und die Edlen, die mit Naboth zusammen in seiner Stadt wohnten. Und dann schrieb sie ihm diese Verschwörung auf. Interessant ist hier zu sehen, Politik und Religion vermischen sich hier. König Ahab und Isabel, die falsche Götzenanbeterin, beschuldigen Naboth durch falsche Zeugen zweierlei Dinge: gegen religiöse und politische Gesetze verstoßen zu haben, also Gott und König geflucht. Man kann fast immer sagen, wenn Religion sich der Politik bedient, dann kommt meist etwas Schlimmes heraus. Sowas wie Unterdrückung, Anmaßung, Verlust der Gewissens- und Religionsfreiheit, Verfolgung, Lüge, ja, es geht bis zum Mord. Böse Menschen verschwören sich gegen ehrliche Menschen. Wenn die Politik keine Lösung mehr weiß, naja, der geistliche Führer, vielleicht aus Rom, wird sie haben, sagt die Bibel in Offenbarung 13, oder? Warum besuchen so viele Staatsmänner das kleinste Land, den Vatikan? Und was bereden sie mit den religiösen Führern? Das dunkle Mittelalter hat uns bereits gelehrt, was es heißt, einem religiösen Machthaber zu folgen. Es führt oft ins Chaos, dahin, dass die Religions- und Gewissensfreiheit verschwindet. Und wir wissen, Millionen Menschen mussten ihr Leben lassen. Sie wurden ermordet. Und noch heute kommen sogar aus den Klöstern schlimme Entdeckungen hervor. Dies sollte doch für die Menschheit ein für alle Mal eine Warnung sein, diesen Fehler doch bitte nicht zu wiederholen. Kirche und Staat müssen getrennt bleiben. Und dann kommt der Komplott. Offensichtlich hatte Isabel beste Beziehungen zu den Einflussreichen und zu den Spezialeinheiten in der Stadt. Sie schreibt im Namen von Ahab diese verschwörerischen Briefe. Und dann waren da die Ältesten und die falschen Zeugen der beiden Söhne Belials. Das Volk lässt sich aufwiegeln und wie immer ist es die Masse, die man sehr leicht manipulieren kann. Und schließlich wird ein Unschuldiger ermordet. Glaubt ihr, die Zeugnisse dieser jungen Söhne Belials waren primitiv und leicht zu durchschauen? Wir wissen ja nicht genau, was sie sagten, aber vielleicht hörte sich das so an, wenn der falsche Zeuge darüber sprach. Heute wurde ein Tag des Fastens und des Gebets ausgerufen. Mag er vielleicht gesagt haben, dieser Sohn Belials, Sohn des Teufels, ja, heißt es. Raffiniert, nicht wahr? Eine gewisse Demut und Religiosität kann man ja immer ein bisschen vorgaukeln. Ich bin sicher, dass ihr alle überrascht seid, dass ich heute vor euch stehe. Aber ich bin hier ein lebendiger Zeuge der umwandelnden Kraft Gottes. Ihr kennt sicher meine Vergangenheit, aber durch bedürfnisorientierte Vorträge und gute Menschen bin ich ja wieder als entkirchlichter Mensch doch wieder gläubig geworden. Ich habe mein schlechtes Leben hinter sich gelassen. Aber es gibt andere böse Menschen in diesem Land, die sehr gesetzlich und hart sind. Ja, die so tun, als ob sie gut wären, nur so einen Schein haben. Dabei aber Gott und den König ständig fluchen. Hier, dieser Naboth, dieser Mensch, Naboth, der Israelit. Wir haben ihn gehört und bezeugen, dass er in Wahrheit ein fluchender, gottloser Mensch ist. Und so weiter und so fort. Vielleicht mag es so ausgesehen haben, ich weiß es nicht. Könnt ihr euch vorstellen, dass Naboth total schockiert war? Vielleicht dachte er, naja, die kennen mich doch hier. Die werden doch nicht diesem Lügner hier glauben. Und dann kommt der zweite Zeuge, der genauso beeindruckend heuchlerisch redet. Und dann schlägt die Stimmung um und das aufgehetzte Volk regelt die Sache auf ihre Weise und steinigt ihn, ermordet ihn. Vielleicht glaubten sie sogar noch, Gottes Gesetz zu erfüllen. Ja, denn wer Gott flucht, muss ja sterben, so heißt es ja in der Bibel. So bekommt das Ganze ja noch ein biblisches Mäntelchen umgehängt. Nachdem sie nun Naboth getötet haben, wer hätte eigentlich erben müssen? Seine Kinder, oder? Es gibt einen interessanten Text in 2. Könige 9, 26, den ich kurz aufschlage. 2. Könige 9, Vers 26, da heißt es: Fürwahr, das Blut Naboths und das Blut seiner Söhne habe ich gestern gesehen, spricht der Herr, und ich werde es dir auf diesem Acker vergelten, spricht der Herr. So nimm ihn nun und wirf ihn auf den Acker nach dem Wort des Herrn. Ein kleines Detail in der Bibel, was das Verbrechen und die Verschwörung noch schlimmer werden lässt, als es ohnehin schon ist. Man hat auch seine Kinder offensichtlich umgebracht. Und wo kein Erbe, da fällt das Land dann eben der Krone oder dem Staat zu. Frage: Wer hat eigentlich Naboth ermordet? Wer hat ihn verkauft? Wen würden wir hier herausnehmen oder herausziehen? Eine Menge Leute hatten doch die Finger in dieser Verschwörung im Spiel. Nummer 1, Isabel. Keine Frage. Sie war es, die den ganzen Komplott sich ausgedacht hatte. Und sie war des Königs Frau sowie die Tochter des Königs von Zidonien. Sie wusste, wie man Macht ausspielt und wie man sie durchsetzt. Über Leichen, wenn es sein muss. Eiskalt, machthungrig und falsch war diese Frau, berechnend und stellvertretend für die falsche Religion und Götzenanbetung. Zweitens, war nicht Ahab schuldig? In 1. Könige 16,33 steht, Ahab machte auch ein Aschera-Standbild, sodass Ahab mehr tat, was den Herrn, den Gott Israels, erzürnte, als alle Könige vor Israel, die vor ihm gewesen waren. Ein Mann, der sich verkaufte. Kein Mann, der Prinzipien hatte. Er wusste, was Isabel vorhatte und hatte es zugelassen. Diejenigen, die bewusst von dem Übel anderer profitieren, machen sich doch genauso schuldig wie die Akteure selbst. Traurig, dass es solche Leute in Israel gab, Leiter des Volkes Gottes. Aber wir fragen uns, kann es auch heute Leiter im Volk Gottes geben, die Wahrheit verkaufen? Mal drüber nachdenken. Drittens, die Söhne Belials. Dieser Ausdruck wurde in der Bibel für den Teufel gebraucht, nicht wahr? Das lesen wir in 1. Samuel 1,16 oder 2. Korinther 6,15. Es finden sich immer Leute, die die Schmutzarbeit verrichten. Skrupellose Menschen, die kein Rückgrat haben, kein Gewissen. Lügner, Mörder, Kriminelle, das ist leider auch heute noch Teil unserer Gesellschaft. Menschen, die sich ganz dem Bösen hingegeben haben und für Geld alles machen. Käufliche Menschen eben. Die Ältesten, und jetzt wird es interessant, und die Edlen, so wie das Volk. Und das ist der eigentliche Hammer. Da wird eine Beschuldigung gegen einen aufrichtigen Israeliten von der offiziellen Seite vorgebracht. Und sie erlaubten es, dass einer von ihnen ermordet wurde? Was sind das für Männer und Frauen? Die Bürgermeister und die Ältesten der Gemeinde, die Führer, die Ärzte, die Ingenieure, die Rechtsanwälte, die Pastoren, die reichen Unternehmer, die Berühmten, das waren die Leute. Was taten sie denn, beziehungsweise worin haben sie das Ganze noch unterstützt? Sie haben einen Fasten und einen Gebetstag sogar ausgerufen. Ja, sie waren es, die zwei falsche Zeugen und Kriminelle von der Straße beriefen. Sie waren es, die ihnen sagten, was zu tun ist und haben sich die Lügen ausgedacht. Sie waren zugegen, als das gesamte Schauspiel stattfand. Sie waren die Richter und die Vollstrecker des Urteils, beziehungsweise hatten das allgemeine Volk dazu benutzt. Es ist ja einfach, Isabel, Ahab und die beiden Lügner als die Schuldigen ausfindig zu machen. Aber ich möchte jeden von uns fragen, sind eigentlich nicht die Noblen und die Edlen auch die wahren Mörder, die eigentlich fast noch mehr Schuld auf sich luden? Sind das nicht die Leute, die Tür an Tür mit Naboth gewohnt haben, die ihn und seine Familie kannten, ja die gemeinsam vielleicht sogar mit ihm in den Gottesdienst gegangen sind? Seine Brüder und Schwestern und Kollegen? Diese Ältesten und Edlen, zumindest so war der Ruf in der Gesellschaft, nicht wahr? Solche Menschen gibt es auch heute. Menschen, die lieber politisch denken, als dass sie Gott fragen. Sie fürchten den Menschen mehr als Gott. Sie passen sich den Gegebenheiten an, wie sie sind, selbst um selbst keine Nachteile zu bekommen oder zu spüren. Das sind Menschen, die nichts sagen, auch wenn sie sehen, dass das Ganze in eine falsche Richtung läuft, nicht wahr? Sie sind einfach feige. Sie stehen nicht auf und sprechen für das Rechte. Schweigen in der Krise ist auch ein Versagen. Sie haben mehr Vertrauen in die Kraft und Macht des Establishments und der menschlichen Waffen als in der Allmacht Gottes. Das sind die Leute, die im Hintergrund bleiben und die Fäden in der Hand halten wollen. Menschen, die andere die schmutzige Arbeit machen lassen und sich selbst rein die Hände waschen, so wie Pilatus. Diese Ältesten und Edlen in Israel, diese Individuen, deren Namen wir aus der Geschichte ja nicht kennen, aber das sind auch die Übeltäter, beziehungsweise die, die genauso schuldig sind wie die Intriganten selbst. Und wie ist es mit uns heute, liebe Geschwister? Kann es sein, dass wir manchmal auch wie die Ältesten und Edlen der Stadt sind? Kann es sein, dass es hier typologisch um uns all geht? Waren wir auch mal still, wo wir hätten aufstehen sollen, als Unrecht geschah? Waren wir auch diejenigen, die sich der Mehrheit einfach angeschlossen, ohne selbst dies zu hinterfragen? Peer Pressure, nicht wahr? Gruppendruck nennt man das. Ist unser Ruf und unsere Position, unser Name uns wichtiger? Scheuen wir die Konfrontation, weil wir lieber unter dem Radar fliegen wollen? Haben wir auch schon Amen gesagt zu Predigten oder Vorträgen, wo kein Amen, das heißt ja, so ist es, angebracht gewesen wäre? Nur was alle anderen sagen? Haben wir auch schon eigene Leute belastet, mit dem Finger auf sie gezeigt und sich ihnen verweigert, ihnen die kalte Schulter sozusagen gezeigt, obwohl sie unsere Unterstützung gebraucht hätten? Haben wir die Vergehen unserer Leitung einfach ignoriert, beziehungsweise uns damit abgefunden, dass wir mittlerweile Rockmusik in unseren Gemeinden dulden? Verstecken wir uns dahinter, dass die gewählten Leiter ja von Gott berufen, die Eingesegneten sind und daher ihnen zu folgen ist? Wir können auch sehr schnell solche Edlen und Noblen und Einflussreichen sein, wenn wir nicht unsere Stimme für einen Nabot erheben oder für die Sache Gottes. Wir hätten das letzte Gericht bzw. die letzte Hürde sein müssen und es verhindern müssen, dass Unrecht geschieht. Wie oft wurde Ungerechtigkeit getan, weil die Mehrheit schwieg? Wir sind die Mehrheit. Und in Zeiten der Krise ist es unsere Pflicht, aufzustehen und für das Rechte in einer christlichen Art einzustehen. Wir lesen ein wunderbares Zitat. Da heißt es: Die in irgendeiner Weise mit Gottes Werk in unseren Anstalten in Verbindung stehen, müssen mit Gott verbunden sein. Sie müssen sich verpflichtet fühlen, unter allen Umständen recht zu handeln, dass sie wissen, wo sie sich am Tage der Prüfung befinden werden. Niemand, der mit dem heiligen Werk Gottes verbunden ist, kann eine neutrale Stellung einnehmen. Wenn ein Mann sich unentschlossen und wankelmütig zeigt, bis er sicher ist, nichts zu verlieren, dann offenbart er damit, dass Gott ihn nicht gebrauchen kann. Aber es gibt viele, die nach dieser Richtschnur handeln. Sie sind nicht von Gott erwählt oder sie haben entschieden verfehlt, sich von der machtvollen Kraft des Heiligen Geistes leiten zu lassen. Und es geht weiter in dem Zitat Zeugnis für Prediger. Da heißt es: Der Herr wird geschulte Männer nur dann gebrauchen können, wenn ihre vermeintliche Weisheit sie nicht dazu verführt, den Heiligen Geist zu ignorieren und den Herrn belehren zu wollen, dass menschliche Taktik besser sei als die göttlichen Pläne, da sie besser mit der volkstümlichen Meinung übereinstimmt. Jeder, der im Dienste Gottes steht, ist verpflichtet, standhaft zu sein und kühn dem Vorurteil, dem Widerstand und menschlicher Leidenschaft zu begegnen. Sie müssen stets daran denken, dass sie Gottes Diener sind und in seinem Dienst stehen. Und noch ein Statement, und das hat es so richtig in sich, aus dem Buch Zeugnisse für die Gemeinde. Das schreibt Geist der Weissagung: Wenn Gott eine Sünde mehr als alles andere verabscheut, der sich sein Volk schuldig gemacht hat, dann ist es das Nichtstun in einer Notsituation. Gleichgültigkeit und Neutralität in einer religiösen Krise wird von Gott als ein schweres Verbrechen angesehen und kommt der schlimmsten Art von Feindschaft gegen Gott gleich. Wo wird der treue Kämpfer und Soldat im Krieg sein? Auf dem Schlachtfeld? Da, wo der Kampf stattfindet? Oder legt er sich zu Hause hin und wartet ab, wie das Ganze ausgeht, um sich dann politisch einzuschmeicheln und in die neue Position zu heben? Wie kam es, dass die meisten am Tage der Entscheidung auf dem Berg Karmel zum Beispiel nicht mehr für Gott einstanden, nicht wahr? Das Beispiel Elias ist uns ja bewusst. Die Aufforderung am Berg Karmel mit den 850 falschen Propheten. Was sagte er? Wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist aber Baal, so wandelt ihm nach. Das Volk antwortete ihm nichts. Kein einziger aus der großen Schar wagte, Treue zum Herrn zu bekunden. Wie eine finstere Wolke hatte sich Täuschung und Blindheit über ganz Israel ausgebreitet. Dieser verderbliche Abfall war nicht plötzlich über sie gekommen, heißt es, sondern hatte sich allmählich entwickelt. Ein ums andere Mal hatten sie versäumt, die Worte der Warnung und Ermahnung, die der Herr ihnen gesandt hatte, zu beachten. Mit jedem neuen Abweichen von rechtem Tun, mit jeder weiteren Weigerung, Buße zu tun, hatte sich ihre Schuld vertieft und waren sie selbst mehr vom Himmel abgekommen. Auch nun, in der Stunde der Entscheidung, beharrten sie bei ihrer Weigerung, sich auf Gottes Seite zu stellen. Der Herr verabscheut Gleichgültigkeit und Untreue in einer Zeit, in der sein Werk vor einer Entscheidung steht. Das ganze Weltall beobachtet mit unaussprechlicher Anteilnahme die letzten Ereignisse in dem großen Kampf zwischen Gut und Böse. Das Volk Gottes nähert sich der Grenze der ewigen Welt. Was kann da von größerer Wichtigkeit sein, als dass es treu zum Gott des Himmels hält? Zu allen Zeiten hatte Gott Helden, die sich durch ihre moralische Kraft auszeichneten, und er hat sie auch heute. Gleich Josef, Elia und Daniel schämen sie sich nicht, sich zu dem ihm gehörenden Volk zu bekennen. Sein besonderer Segen begleitet die Arbeiten von Männern der Tat. Von Männern, die sich nicht vom geraden Weg der Pflicht abbringen lassen, sondern die in göttlicher Vollmacht fragen, wer steht auf des Herrn Seite? Liebe Freunde, wenn wir heute in friedlichen Zeiten nicht eintreten für unseren Bruder, für unsere Schwester, für unseren Gott, für die Wahrheit, für die Adventbotschaft, was wird dann mit uns in der Zeit der Not und der Trübsal? Sind wir dann auch wie die Ältesten und die Edlen zu Nabots Zeiten, die Gott eines Tages richten muss für ihre Mitschuld? Schweigen kann auch ein Verbrechen sein. Christsein erfordert Mut und Treue durch Christi Stärke. Von Natur aus sind wir natürlich vielleicht ängstlich oder schwach. Aber Gott schenkt uns seine Kraft und Weisheit zur rechten Zeit, um am rechten Ort aufzustehen und für Gott einzustehen. Die Bibel erzählt leider, abgesehen von der Geschichte um Nabot, von vielen Fällen, wo die große Mehrheit der Menschen mehr auf ihren Ruf, ihre Position oder ihre Bequemlichkeit geschaut hat oder gleichgültig, geistlich ungebildet, unbekehrt, indifferent war, statt auf das Recht und auf die Wahrheit zu achten und dafür einzutreten. Die sogenannte schweigende Mehrheit. Warum? Jesus selbst musste oft erleben, dass er sich alleine mit den falschen Priestern abgeben musste. Das Volk ringsumher war oft nur erstaunt und verwunderte sich. Sie waren eingelullt und befangen in ihrem Intellekt und konnten oder wollten nichts sagen. Als Pilatus das aufgehetzte Volk fragte, wollt ihr Barabbas oder Christus, dann entschieden sie sich lieber für den Mörder statt Christus, den Erlöser. Elia stand allein auf dem Berg Karmel und auf die Frage, wer wirklich Gott ist und wer hier Abfall und Irrlehre verbreitet, da war das Volk still. Paulus musste sich auch Vorwürfe gefallen lassen, weil er in der Gemeinde zu Korinth zum Beispiel Menschen in der Gemeinde waren, die seine Autorität als Apostel bestritten. Und was sagte die Gemeinde dann dazu? Aber ihr Lieben, nicht nur in der Bibel, auch in modernen Zeiten gibt es schlimme Beispiele, die uns zeigen, dass die Schuld der Masse da ist. Denken wir an die Geschichte Deutschlands, ja? Denken wir an Hitler. Hitler konnte nur sein Unwesen treiben, weil die meisten Menschen schwiegen oder sich wegduckten. Wenige sind nur dagegen vorgegangen, ne? Nur Schlagworte wie Schindlers Liste, Geschwister Scholl und so weiter. Und immer wieder liest man auch heute Berichte über Menschen, die in aller Öffentlichkeit Opfer von Angriffen werden und die Massen gehen einfach dran vorbei. Menschen werden angegriffen, vergewaltigt, erschlagen, ermordet. Ich kenne da ein Beispiel, das ich erzählen kann aus Durban. Und das ist eigentlich erschreckend. In Durban geht ein Ehepaar aus dieser Stadt, wo wir gerade sind, aus Erlangen, in Durban an der Promenade spazieren. Und kommt ein Mann ihnen entgegen und verlangt Geld, aber das Ehepaar mit einem kleinen Kind sagt, nein, wir haben nichts dabei, und er sticht einfach zu. Dieser Mann ruft nach Hilfe eine halbe Stunde lang, bis sich jemand wirklich Hilfe gegeben hat und per Telefon die Polizei und den Notdienst angerufen hat. Die meisten sahen einfach weg. Denken wir an die Gender-Agenda in unserer Gesellschaft, wo die biblische Ordnung offen in Frage gestellt wird und Homosexualität zu etwas Normalem erhoben wird. Die Bibel ist hier ganz klar und widerspricht dem Ganzen. Hier muss unser Standpunkt klar sein. Oder denken wir an Abraham Lincoln. Er war der 16. Präsident der Vereinigten Staaten und er sagte einmal Folgendes. Die Sünde des Schweigens, wenn man protestieren sollte, das macht die Menschen zu Feiglingen. Nicht zum Verkaufen. Wenn in der Endzeit die öffentliche Meinung gegen bibeltreue Christen ergehen wird, dann heißt es, wird uns die Mehrheit verlassen. Lieber Bruder, liebe Schwester, du solltest heute wissen, warum du ein Christ bist. Seid ihr darüber im Klaren, dass es keine Neutralität geben wird und geben kann? Die einzige Hoffnung für die zu Laodicea besteht darin, ihren Zustand vor Gott klar zu erkennen und die Natur ihrer Krankheit zu erfassen. Sie sind weder kalt noch warm, verhalten sich neutral und schmeicheln sich zur gleichen Zeit, dass sie nichts bedürfen. Der treue Zeuge hasst diese Lauheit. Er verabscheut die Gleichgültigkeit dieser Menschen. Ach, dass du kalt oder warm wärest, steht in Offenbarung 3,15, nicht wahr? Sie sind seinem Geschmack so widrig wie lauwarmes Wasser. Sie sind weder ganz gleichgültig noch ganz entschieden selbstsüchtig. Sie nehmen nicht sorgfältig genug und von Herzen Anteil am Werke Gottes, indem sie dessen Belange zu ihren eigenen machen. Sie halten sich abseits und sind bereit, ihre Posten zu verlassen, wenn es ihren weltlichen, persönlichen Interessen erfordern. Ihre Herzen fehlt die innere Wirkung der Gnade. Von diesen Menschen heißt es, du sprichst, ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts und weißt nicht, dass du bist elend und jämmerlich, arm, blind und bloß. Natürlich muss man auch noch Folgendes erwähnen. Wenn wir für Gottes Sache eintreten, für die Wahrheit, für die Gemeinde, wenn wir den Weinberg Gottes nicht verkaufen wollen, an Ahab, an Isabel, an die Ökumene der Neuzeit, dann in einer feinen christlichen Art und Weise, liebevoll, nicht wie ein Donnerskind, nicht wahr? Wir brauchen keinen Petrus, der mit dem Schwert das Ohr abschlägt oder physisch zu kämpfen. Gekämpft werden muss in der Waffenrüstung Gottes und in der Frucht des Geistes. Die Bibel sagt uns, wie wir mit den Irrenden und mit den Irrtümern auch umgehen sollen. Nie darf die Liebe zum Nächsten fehlen. Niemals. Und doch müssen wir unsere Stimme erheben und die Wahrheit vertreten. Denn nur die biblische Wahrheit macht uns frei und macht uns auch frei vom falschen Denken. Sehr interessant ist die eine Frage, die man Jesus stellte, beziehungsweise ihn auch beschuldigt hatte, dass er das Volk aufwiegelt. Und man fragt ihn, was für eine Lehre vertrittst du denn? Und wir lesen das, wie Jesus geantwortet hat in Johannes 18 und dort 19 bis 21, da heißt es, der Hohepriester nun befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm, ich habe öffentlich zu der Welt geredet, ich habe stets in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo die Juden immer zusammenkommen und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Was fragst du mich? Frage die, welche gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich geredet habe. Denkt an Jan Hus, den böhmischen Reformator zum Beispiel, der, als er gebunden am Pfahl stand und alles zum Anzünden des Feuers bereit war, nochmals ermahnt wurde, sich durch Widerruf seine Irrtümer zu retten. Welche Irrtümer, sagte Hus, soll ich widerrufen, dass ich mir keines Irrtums bewusst bin? Ich rufe Gott zum Zeugen an, dass ich das, was falsche Zeugen gegen mich behaupteten, weder gelehrt noch gepredigt habe. Ich wollte die Menschen von ihren Sünden abbringen. Was immer ich sagte und schrieb, war stets für die Wahrheit. Deshalb stehe ich bereit, die Wahrheit, welche ich geschrieben und gepredigt habe, freudigst mit meinem Blut zu besiegeln. Das lesen wir im History of Protestantism. Es heißt hier weiter, als das Feuer ihm umflammte, begann Hus laut zu singen. Christe, du Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich meiner. Er sang so lange, bis seine Stimme für immer verstummte. Wir brauchen wie Männer wie Naboth, Elia, Mose, Johannes der Täufer, Jan Hus, Martin Luther und andere. Viele andere, deren Integrität, deren Treue, deren Identität mit Gottes Endzeitgemeinde steht. Männer und Frauen, die sich nicht kaufen noch verkaufen lassen für ein Linsengericht, für 30 Silberstücke oder für das Ansehen beim König oder beim Staat. Wir brauchen Männer wie Daniel und seine drei Freunde, die die Wahrheit sagen, egal was es kostet. Es ist meine Entscheidung, wer wir sein wollen. Wir können Prinzipien haben wie Naboth oder skrupellos und untreu sein wie die Ältesten und die Edlen zu Ahabs und Isabels Zeiten. Wer nicht aufsteht in der Zeit der Not, wer nicht für das Rechte einsteht, wenn es darauf ankommt, Menschenleben zu retten, sondern falsche Nachsicht und Rücksicht übt, oder zu feige ist, um gegen die Mehrheit aufzutreten und die Freiheit seines Gewissens opfert, der hat auch eine Mitschuld am Tod Naboths, innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Der bald kommende Konflikt wird uns alles abverlangen. Ahab und Isabel werden bald zum letzten wiederholten Male heiraten. Das heißt, Religion und Staat gehen zusammen. Der Geist der Freiheit wird wieder verschwinden. Der Geist der Freiheit des Gewissens, der so viele Menschenleben gekostet hatte, wird bald nicht mehr bestehen können. Wir müssen solche Männer und Frauen sein, die nicht verkauft oder gekauft werden können auf Kosten der Wahrheit. Ein schönes Zitat noch aus Propheten und Könige, da heißt es, Hoffnung und Mut sind unerlässlich für einen uneingeschränkten Dienst für Gott. Sie sind eine Frucht des Glaubens. Verzagtheit ist Sünde und unvernünftig. Gott ist imstande und auch bereit, seinen Knechten überschwänglich die Kraft zu gewähren, deren sie in Prüfungen und Anfechtungen bedürfen. Und Sprüche 28 steht, wer unsträflich wandelt, wird gerettet. Wer aber ein Doppelleben führt, der wird auf einmal fallen. Prüft also, was den Herrn wohlgefällig ist, und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf, steht in Epheser 5, Vers 10 und 11. Und darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben, schreibt Paulus, sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab. Wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Mögen wir mit Josua sagen, wählet heute, wem ihr dienen wollt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wollen wir zusammen beten? Lieber Heiland, du hast Männer und Frauen berufen, dir zu dienen. Aber nicht sie waren so mutig, sondern du hast ihnen die Kraft gegeben. Es ist ein Zusammenwirken zwischen Mensch und Gott. Herr, helf uns, dass wir Männer und Frauen sind, die nicht einfach zum Verkaufen sind, sondern die ihr Gewissen und ihren Glauben ausgerichtet haben auf das Recht, auf dein Wort. Und so bitten wir dich um Kraft und Führung für unsere Gemeinde weltweit und für uns persönlich. Wir danken dir dafür. Amen. Gott mit euch.